Ist Wrestling tatsächlich Sport oder ist es Unterhaltung oder ist es einfach nur eine makabre Show? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Wrestling nicht aus, auch nicht mit Fußball. Aber einer, der sich mit Fußball auskennt, ist Sergei Lochthofen. Hallo Herr Lochthofen, ich grüße Sie.
Guten Morgen, aber auskennen wäre jetzt wirklich übertrieben. Aber als Chefredakteur musste ich mich natürlich damit beschäftigen. Und ich gebe zu, so eine Weltmeisterschaft wie gestern Abend, das interessiert einen schon. Und ich hatte Ihnen ja eine kurze Mail geschrieben, dass man damit höchstwahrscheinlich einsteigen. Ich bedanke mich. Also Sie sind als Fußballignorant ja bekannt. Aber mein Hinweis, dass es 6-0 ausgeht, war ja fast 100% treffsicher. Ja, also wenn man den einen Gegentor anzieht, sind 6-0, den man dann Deutschland gewonnen hat. Also ich glaube schon, dass so ein Fußballspiel nicht nur eine sportliche Dimension hat. Das war gestern spannend. Das 1-1 war auch interessant. Also das erste Tor der Deutschen war toll rausgespielt. Die Gegner, die Curaçao, man muss ja mal bedenken, das ist ja eine Insel, die hat weniger Einwohner als Erfurt. Also es ist ungefähr so, wenn Rot-Weiß jetzt plötzlich bei der Weltmeisterschaft auftreten würde. Und die haben ordentlich dagegen gehalten, zumindest in der ersten Hälfte. Also insofern, sage ich mal, war es für die Deutschen ein Einstieg nach Maß. Und es verbreitet natürlich in die Gesellschaft hinein gute Laune. Es sind ja Menschen, die sehr stark emotional das Ganze miterleben und wenn es da einen Sieg zu feiern gibt, dann freuen sich viele. Also wenn das so weitergeht, Deutschland steht zwar nicht sozusagen im Verdacht, eventuell der Überflieger zu sein dieser Weltmeisterschaft, Frankreich, Spanien werden da als mögliche Sieger gehandelt und Deutschland trifft ja auch Frankreich, wenn es so weitergeht. Im Achtelfinale, da wird sich das schon entscheiden, wie es weitergeht. Aber insgesamt für das Land heute zwei sehr gute Nachrichten. Einmal Fußball, ordentlicher Sieg. Zweitens, die Iraner und die Amerikaner scheinen doch sich etwas zu bewegen. Man sollte sich da nicht zu früh freuen. Aber es geht in die Richtung eines Abkommens. Das wäre ja auch nicht schlecht. Also insofern, der Montag ist besser, als man hätte erwarten können.
Jetzt checke ich es erst, als Sie mir das Ergebnis geschickt haben, 6-0, dachte ich, das Spiel sei schon gelaufen. Das war eine Prognose von Ihnen. Und dann habe ich gesagt, es ist doch 7-1, hat er sich doch getäuscht. Aber Sie haben, ach, das war eine Prognose, kein Endergebnis. Naja.
Ich hatte Ihnen das mittags geschickt, ja. Und das Spiel war erst um 7. Ah. Aber ich hatte sozusagen meine Prognose Ihnen serviert. Ich habe mich mal hier rumgehört. Manche sagten 2-1, andere sagten, naja, 3-1. Ich habe gesagt, mindestens 6-0. Also mit 6-0 lag ich ziemlich nah am Ergebnis. Aber das heißt ja nicht, dass beim nächsten Spiel die Elfenbeinküste oder Ecuador sind ganz anderes Kaliber. Wir sehen das ja auch schon bei anderen, dass Mannschaften, von denen man fest ausgeht, dass die gewinnen, dass die durchaus Probleme haben. Zum Teil haben wir auch die Erfahrung bei der letzten WM, wo wir gegen Japan verloren haben. Gleich am Anfang die Niederländer haben jetzt unentschieden gespielt mit Japan. Also das ist alles nicht ganz so einfach. Für Deutschland wäre es sehr gut, wenn wir eine Serie guter Spiele hätten, die auch gewinnen. Insgesamt würde das die Situation hier in dem Land entkrampfen. Wir haben ja schwere Aufgaben zu lösen.
Das Prinzip Brot und Spiele funktioniert immer noch.
Selbstverständlich, Sie haben ja heute Nacht auch ein anderes großes Spiel gehabt. Vor dem Weißen Haus ist ein Käfig aufgebaut worden zum 80. Geburtstag von Donald Trump und nicht er selbst war drin und hätte Joe Biden oder Obama herausgefordert, sondern es war so ein schreckliches Gemetzel, wo die Menschen da halb totgeschlagen werden. Er ist ja an der Stelle sehr empfänglich sozusagen bei den primitiven Formen des Sports. Und da stelle ich mir immer die Frage, ja, woher rührt denn die Popularität seines Mannes? Ich meine, wenn jemand als nachgewiesener Milliardär und Lebemann, Golfspieler, Besitzer vieler Hotels und so weiter, ja von Proletariern zum Präsidenten gewählt wird. Also wo sehen die in ihm sozusagen irgendwas Ebenbürtiges, was sie interessieren könnte? Und ich glaube, diese Hinwendung zum Primitiven, die in Donald Trump von uns ja allen verachtet wird, also ein ungehobelter, ungebildeter, unbeherrschter, selbstsüchtiger, korrupter Mann. Ich glaube, das ist für viele Menschen in Amerika oder auch bei uns in Deutschland durchaus etwas Sympathisches. Das heißt, er trifft sich gerade bei den Primitiven mit seinen Wählern. Und das ist ja auch ein Geheimnis, warum Populisten in England oder in Deutschland oder in Frankreich so erfolgreich sind. Sie sozusagen knüpfen an das Primitive in vielen Menschen an. Und das ist ja auch da zum Teil mal stärker, mal weniger stark. Mhm. Und daher rührt sozusagen ihr Erfolg. Nicht so sehr von irgendwelchen Programmen, nicht so sehr von irgendwelchen Verkündungen, die da sind, sondern das Gefühl, das ist einer von uns, der ist mindestens so primitiv wie wir. Deswegen wird er gewählt und das ist bei uns nicht viel anders.
Primitiv und ungebildet muss ja nicht gleichzeitig unzivilisiert sein. Das muss ja nicht immer zusammengehen, oder?
Naja, doch, das meistens ist es ja schon natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, das auch noch durchzusetzen. Das heißt also, mich nicht an Konventionen halten muss. Und auf der anderen Seite, die gebildeten Klugen, es ist ja auch eine Stadt-Land-Geschichte. Schauen Sie die ab. Sie haben ja mitgekriegt, dass in der Schweiz eine Abstimmung stattgefunden hat darüber, dass man die Schweiz auf 10 Millionen Bevölkerungszahl begrenzen wollte. Das hat eine populistische Partei eingebracht, weil man auf diese Art und Weise das Migrationsthema wieder weiterbringen kann. Und die Schweizer haben das abgelehnt, weil sie natürlich nicht so blöde sind an dieser Stelle, weil sie sagen, angesichts der demografischen Entwicklung, zum Beispiel in Ostdeutschland ja besonders krass, muss man darauf setzen, dass Leute kommen und uns helfen und natürlich die Infrastruktur und die Betriebe am Laufen halten. So können nur die Sozialsysteme und der Wohlstand gehalten werden. Das haben die Schweizer sehr gut verstanden, weil man sich aber das Resultat an sich stellt mal fest, das Land hat sich einfangen lassen von den Populisten, das heißt dagegen gestimmt und die Städte haben das abgeblockt, haben darauf bestanden, dass das weiterhin ein offenes Land bleibt, was ja auch im Verhältnis zur Europäischen Union, zum Beispiel auch den 300.000 Deutschen, die ja in der Schweiz arbeiten, eine der großen sozusagen Migrationswellen, dass das so weiter bleibt. Das zeigt ja auch, dass da viele vernünftige Menschen in ländlichen Regionen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, ist das ähnlich die Stimmung. Und da die ländlichen Regionen hier eine ganz andere Rolle spielen als in der Schweiz, dort gibt es eben halt große Städte und große Zentren. Da ist unser Problem in der Zukunft und wir werden sehen, was in Sachsen-Anhalt rauskommt. Das heißt, diese ganzen Dinge, die Prozesse laufen an anderer Stelle zum Teil viel vernünftiger als bei uns.
Hm. Zurück zum 80. Geburtstag von Donald Trump. Der hat sich ja dieses Geburtstagsgeschenk wahrscheinlich gewünscht, dieses Abkommen. Ist das auch ein Bluff der Iraner, um ihn nochmal zu demütigen oder ist das jetzt ein Durchbruch?
Also die Börsen. Naja, er hat sich ja natürlich gewünscht, dass er früh morgens aufwacht am 80. Geburtstag und verkündet der Welt, jetzt habe ich die Iraner sozusagen so weit, dass sie ein Abkommen zustimmen. Sie haben erstens, glaube ich, bis Mitternacht gewartet, dass der Geburtstag vorbei ist und haben dann erstmal bekannt gegeben, dass sie durchaus bereit sind, am Freitag gemeinsam ein Vorabkommen zu unterzeichnen. Das heißt, in der Substanz, es geht ja vor allem um das Atomprogramm, die Herstellung von Atomwaffen und die Trägermittel, das heißt die Raketen, in der Substanzfrage ist noch gar nicht verhandelt worden. Natürlich hofft, und die Börsen haben das ja heute Morgen in Asien, in Japan, in Korea, in Hongkong gezeigt, dass man sozusagen durchaus der Meinung ist, jetzt ist der Durchbruch doch gekommen. Die Börsen sind hochgegangen, der Ölpreis ist runtergegangen ein Stück. Würde ja für uns im Sommer, sage ich mal, die Sache etwas entspannen. Aber ich bleibe da vorsichtig, wenn Sie sich das anschauen, was für Waffenruhen in letzter Zeit geschlossen worden sind und wie dann hinterher munter Netanyahu weiterhin schießen ließ. Das, wir hören ja auch aus Israel nichts sozusagen Verwertbares im Augenblick zu diesem Abkommen. Also, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, wäre gut für uns alle, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hält und ob die 60 Tage Verhandlungen über das richtige Abkommen, es ist ja wie gesagt jetzt nur die Waffenruhe, die erstmal stehen soll ab Freitag, wirklich so erfolgreich sind, dass dann Donald Trump sagen kann, ich bin der große Friedensbringer. Ich wage es zu bezweifeln, die Iraner spielen auf Zeit.
Die Börse und die Märkte haben keine Moral, die sind rational und könnte
die
man
sich nur gewinnen, alles andere interessiert sie nicht. Ja.
Das heißt, die Börse und Märkte machen was Gewinn bringt. Und jetzt ist es natürlich auch die Frage, wenn Elon Musk mit seinem SpaceX an die Börse geht, dann freuen sich alle und hoffen, dass sie irgendwie noch Geld mitnehmen, oder?
Naja, nicht alle. Es ist natürlich ein Risikogeschäft. Auf der einen Seite bemerkenswert. Also der Mann ist ja zum Teil recht wirr. Aber wenn es ums Geschäft geht, also das hat er schon mit Tesla gezeigt, das hat er auch mit SpaceX und seinen Satelliten gezeigt. Viele haben ja gesagt, na, das ist eine Spinnerei. Privat Satelliten in den Himmel schicken und damit Geld verdienen, das geht ja gar nicht. Beides hat er hinbekommen. Und so ist die Hoffnung von vielen Spekulanten, wenn sie dort Geld anlegen, auch wenn die Risiken groß sind, dass sie, sage ich mal, einen guten Gewinn machen. Im Augenblick ist ja auch so, wir zwei unterhalten uns hier über die Welt und versuchen sie irgendwie zu erklären, zu sortieren. Andere Leute investieren in Rüstungsunternehmen in Deutschland und ihr Geld vermehrt sich sehr schnell. Ja? Das heißt also, es ist schon eine Goldgräberstimmung und der Musk liefert noch ein weiteres Beispiel dafür, was mich natürlich in dem Zusammenhang bewegt. Er ist natürlich über das Geschäftliche hinaus eine sehr merkwürdige Person. Es ist eigentlich auch ein Rechtsradikaler, so wie wir sie zum Teil aus der politischen Szene kennen. Wir haben das ja auch immer wieder gemerkt, dass bei Wahlen in auch bei zum Beispiel den Unruhen Nordirland jetzt Musk eine Rolle gespielt hat. Er hat das angeheizt mit. Er setzt seine Mittel für solche Dinge ein. Wir wissen auch, dass er sehr stark sozusagen Rechtsradikale in Deutschland unterstützt, weil das eher seiner politischen Auffassung entspricht, ähnlich wie die regierenden Republikaner unter Donald Trump. Das heißt, wir haben hier eine Veränderung der Welt. Der reichste Mann der Welt, der jetzt höchstwahrscheinlich Billionär geworden ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Viele Länder, auch große Länder, haben noch nicht mal insgesamt so viel Reichtum wie der Mann. Und er setzt das natürlich nicht nur für den technischen Fortschritt ein und vielleicht auch für riskante technologische Lösungen, sondern auch für politische. Und wir haben das ja beim Wahlkampf Donald Trumps gesehen, wo viele, viele Millionen in den Wahlkampf von Donald Trump geflossen sind. Die haben sich zwar dann später überworfen, aber Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Also es geht weiter. Also es ist schon natürlich auch gefährlich, dass der Mann so viel Geld und so viel in einer Hand hat und auf diese Art und Weise in der Welt natürlich ihm viele kleinere Staaten, aber auch ganze Gesellschaften ausgeliefert sind.
Also überdimensionale große Geldvermögen sind auch eigentlich oder sind demokratiegefährdend?
Jawohl, die müssen auch zerschlagen werden. Das heißt auch, wenn es durchaus seine Ideen sind, die ihn da so weit bringen, kann man nicht zulassen, dass in dieser Konzentrationsgrößenordnung sich Geld in einer Hand konzentriert. Da muss man einfach aufpassen, das ist schon bei den Ölmultis, wir sehen ja, wie stark sie uns im Griff haben, trotz aller Veränderungen Richtung Klimawandel und Ökologie und all den anderen Dingen, trotzdem haben die diese Macht. Und ich glaube, an dieser Stelle wird der Widerstand reifen, auch in Amerika, dass man sagt am Ende, das muss zerlegt werden, wir können uns das nicht leisten, sonst sind wir abhängig von einem Mann, von seinen Launen und von seinen Prioritäten in der Politik. Und ich glaube, wenn Donald Trump mal abgetreten ist und er nicht eine Finte findet, um da auch ewig amerikanischer Präsident zu bleiben, oder seine Leute dann als nächstes, Herr Vance, traue ich da auch Schlimmes zu, aber wenn sich der politische Wandel vollzieht in Amerika, dann muss man auch an dieses Thema rangehen. Man muss ein solches sozusagen Vermögen zerteilen, zerschlagen.
Die Zerschlagung von großen überdimensionalen Vermögen ist also keine sozialistische oder kommunistische oder linke Idee. Das sagen eigentlich Leute, die marktgläubig sind und die an den Kapitalismus glauben. Die sagen, der kann nur funktionieren mit Wettbewerb. Aber wenn es so Oligopole gibt, wenn es so große Vermögen gibt, ist der Wettbewerb natürlich auch hinüber. Das heißt, es ist eigentlich keine linke Idee, oder?
Nein, es ist eine Idee der Vernunft, ja, sag mal. Insofern kann die Linke vielleicht beanspruchen, dass sie viel früher vernünftiger war an dieser Stelle. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht übertreiben, also dass die Menschen nicht sozusagen auf die Barrikaden getrieben werden, weil wir sie nur gängeln. Das ist natürlich auch ein Hang, den man in der Gesellschaft hat und der vor allem auch links angesiedelt ist. Aber auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass diese Art von Reichtum, von perversem Reichtum, weder in Amerika noch in Deutschland sozusagen überhand nimmt, weil wir merken es ja, die einen werden immer ärmer, das ist scheinbar ein Naturgesetz, und die anderen, man braucht sich nur die Zahlen anschauen, dass die Zahl der Milliardäre eigentlich sprunghaft gestiegen ist in den letzten Jahren, auch in Deutschland. Das heißt also, da verstehen es Leute aus der Krise, aus der Stagnation, aus der schweren Wirtschaftslage nach wie vor ihren Vorteil zu ziehen. Und das muss man sich mal genauer anschauen an dieser Stelle. Und insofern, ich finde es interessant im Augenblick, selbst eine Zeitung, die eher konservativ ist, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wenn Sie die Sonntagsausgabe nehmen, da stehen ja zum Teil von den Herausgebern Kommentare zu der aktuellen Lage und zu den Entwicklungen in diesem Land. Die könnte man, früher hätte man sie nur in der Taz finden können. Das heißt also, natürlich führen diese Verwerfungen, diese Konzentration an Geld und Macht dazu, dass auch Menschen mit konservativen Überlegungen, die nichts mit Sozialismus am Hut haben, zu der Überzeugung kommen, da müssen wir einfach regulierend eingreifen.
Ja, und ehemalige amerikanische Präsidenten haben ja auch eindringlich gewarnt vor dem militärisch-industriellen Komplex, nicht nur in Amerika. Das heißt, das kam auch aus Amerika, diese Warnung?
Auch in Amerika gibt es vernünftige Menschen. Wir werden ja zum Beispiel dieses Abkommen, was da ansteht zwischen den Amerikanern und den Iranern, der messen müssen. Wir hatten ja schon ein Abkommen unter Obama. Das hat dann der Trump gecancelt. Im Augenblick steht er eigentlich blamiert da, denn alles, was der da verkündet, das war alles schon in diesem Abkommen drin. Das heißt, die Iraner werden mit Sicherheit ihm nicht zubilligen, dass amerikanische Spezialisten laufend ihre Atomwaffenentwicklung kontrollieren und ihre Raketenentwicklung. Das heißt, ob wir überhaupt am Ende dieses Prozesses, den Trump natürlich herbeisehnt, weil er merkt, dass er wirtschaftlich im Augenblick auch in Amerika es bergab geht, das hat auch was mit dem Ölpreis zu tun, das hat auch mit dem Irankrieg etwas zu tun und er versucht hier das Ganze sozusagen einzuhegen. Also die Straße von Hormuz soll ja schon Ende der Woche frei werden und die Iraner wissen, dass sie mit dieser Blockade und mit der Möglichkeit, die Straße zu blockieren, einen absoluten Trumpf gegenüber den amerikanischen Flugzeugträgern und allen anderen Waffen haben. Das heißt, die Iraner führen jetzt die Amerikaner vor und die Frage ist am Ende, gelingt es tatsächlich, also Donald Trump überhaupt gesichtswahrend aus dieser Situation rauszukommen? Ich sehe es im Augenblick noch nicht. Trotzdem freue ich mich, dass die Waffen erstmal hoffentlich schweigen, auch die Israelis möglicherweise den Libanon in Ruhe lassen. Das ist aber alles noch nicht raus.
Dann ist es einer der wenigen Gespräche, wo wir nicht über die Ukraine und über den Ukraine-Krieg reden.
Naja, wir müssen eigentlich drüber reden. Ich meine, die Nachricht von heute Nacht, die Russen haben Bomben auf das Höhlenkloster in Kiew geworfen und Raketen. Es ist kulturell gesehen für die Ukraine und für die Russen sozusagen der Ursprung eigentlich aller russischen Staatsgebilde sozusagen, diese Anlage. Das ist sozusagen traurig. Es sind Menschen umgebracht worden. Heute Nacht sind ja zum Teil ein Raketenangriff stattgefunden, nachdem die Menschen zum Retten kamen und Feuer löschen wollten, haben sie noch eine Rakete da reingeschickt. Da sind 5 oder 6 Leute umgebracht worden. Das zeigt ja auch, wie brutal das alles dort ist und in welcher unmenschlichen Art und Weise da seitens Putins seiner Schergen da vorgegangen wird. Aber wir können ja hoffen, wenn der Iran etwas besänftigt ist und das Thema nicht mehr ganz weit oben auf der Agenda steht, dass beispielsweise bei dem Treffen, heute beginnt ja das G7-Treffen in Frankreich, dass da auch wieder Selenskyj natürlich dabei ist und dass da auch wieder die Ukraine eine Rolle spielt. Die brauchen dringend Abwehrraketen, die Amerikaner im Nahen Osten binden, damit sie diese ballistischen Raketen der Russen runterholen können, ohne größeren Schaden, dann eher schon sehr viel getan. Ich habe jetzt die Tage mal irgendeinen Rundfunksender, eine Moderatorin hatte lapsig das Thema Ukraine-Krieg anmoderiert, also die Ukrainer sind auf der Erfolgsspur. Es ist Blödsinn, was da geredet wird. Die Ukrainer sind nach wie vor im Abwehrkampf und es sterben jeden Tag Kinder und Frauen und Männer, die angegriffen werden von den Russen. Das heißt, zu behaupten, dass sie sozusagen auf der Erfolgsspur seien, ist Blödsinn. Sie sind in der Lage, besser als es vielleicht vor einem Jahr gewesen ist, sich zu verteidigen.
Vielleicht ist es ja auch die Sehnsucht nach guten Nachrichten und mit denen müssen wir schließen. Oder war der Einstieg schon die gute Nachricht?
Die waren schon sehr gute Nachrichten. Also man hätte das diese Woche nicht ohne weiteres sozusagen sowohl im Fußball. Sie wissen, plötzlich passiert etwas. Ich weiß nicht, Sie haben es nicht gesehen gestern, aber nach dem 1-1, die Curaçaoer haben auch ein tolles Tor geschossen. Da hätte man sagen können, ja, die erste Hälfte halten sie noch dagegen. Aber natürlich hatten sie nicht die Kraft, die Deutschen sozusagen wirklich im Zaum zu halten. Aber gute Nachricht, Iran ist eine gute Nachricht. Und es gibt gute Nachrichten, die wollen die Leute gar nicht glauben. Das werden sie mir nicht glauben auch. Die Woche kam eine Nachricht deutschlandweit nach Umfragen, sogar repräsentativ das Ganze, ist Erfurt die glücklichste Stadt. Da merkte ich, wenn ich das irgendwo angesprochen habe, die Leute sagen, ah ja, das ist doch alles Quatsch und so weiter, wenn die Leute hier draußen siehst mit dem Flunsch, mit dem die auf dem Anger rumlaufen. Nein, man muss ja erstmal den Ansatz wenigstens hinnehmen. Ich meine, wenn wir die Letzten in dieser Reihe wären wie Dresden oder so, da wird man uns ja auch ärgern irgendwie. Also sollten wir auch das Gute mal einfach mal annehmen und sagen, ja, wir haben eine schöne Stadt, ja, es lässt sich hier gut leben, ja, wir haben auch Probleme, das ist gar keine Frage. Aber es ist besser, als sozusagen viele, viele es uns hier im Augenblick einreden wollen, aus politisch vordergründigen Gründen, ja.
Also wir behalten diesen positiven Gedanken und lassen uns nicht allzu sehr runterziehen. Ich hoffe, Sie können das Wetter irgendwie genießen. Ich finde es ja gut, dass es nicht so heiß ist, aber dabei bleibt es nicht.
Naja, es kommt ja Sommer, ich komme. Ja. Also wir haben ja jetzt auch den Klimawandel und da lässt sich ja nicht mehr leugnen. Also diese 30 Grad plus Temperaturen, die hat man früher mal seltenerweise irgendwann mal ein paar Tage gehabt. Die sagen uns ja jetzt schon an, dass am Wochenende wieder über 30 Grad ist. Es ist nur gut gewesen, dass es immer wieder geregnet hat. Also dass die Natur eigentlich aus meiner Sicht zumindest sozusagen da gewappnet ist, mal ein paar Tage auch Hitze zu ertragen. Und ich glaube schon, wenn dann die Kinder und die Ferien beginnen, da wäre es schon schön, wenn gutes Wetter ist.
Sagt Sergei Lochthofen, nächste Woche um 9 oder kurz nach 18 Uhr wiederzuhören. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche Ihnen eine angenehme Woche und danke fürs Gespräch.
Dann schauen wir mal, ob Erfurt so glücklich bleibt. Ne?
Tschüss.